Ja, willkommen in einer weiteren Folge bei Tech Talk. Diesmal sprechen wir über Actor Programming Model und hierbei habe ich extra einen Special Gast hier dabei, und zwar Damir Dobrić. Damir, möchtest du mal ein paar Worte über dich selber erzählen?
Hallo, mein Name ist Damir Dobrić. Ich bin Microsoft MVP und PTSP für Microsoft Azure. Arbeite für die Firma DNet und bin da Lead Architect und beschäftige mich seit vielen Jahren eigentlich mit Hauptfokus auf Microsoft-Technologien und Entwicklung von serverbasierten Systemen, Devices und Services, bis in IoT und so weiter.
Genau, für diejenigen, die schon mal so ein paar von unseren IoT-Tech-Camps gemacht haben, wir beide haben zum Beispiel auch einen der IoT-Camps in Frankfurt gemacht.
Und das ist genau übrigens der Grund, warum wir heute zusammengekommen sind.
Machine Learning, IoT und jetzt.
Genau. Hier. Actor Programming Model ist übrigens eine von Plattformen und Technologien, die IoT wirklich auf einen nächsten Level heben können. Bevor wir in das Thema Actor Programming Model einsteigen, würde ich erstmal versuchen zu erklären, warum suchen wir etwas wie Actor Programming Model überhaupt. Und da würde ich anfangen vor ca. 30 Jahren, 1971. Als wir in dieser Dekade angefangen haben, Hardware und Software zu bauen, gab es auch etwas, was allen von uns aus der Softwarebranche wohl bekannt ist, die sogenannte Moore's Law. Ich weiß es nicht, ob einigen von Zuschauern schon mal aufgefallen ist, aber Moore's Law ist ein bisschen in Gefahr. Es ist jetzt nicht unbedingt so wie früher, dass wir jede zwei Jahre zu einer Verdopplung von Performance, Speicher, Prozessorgeschwindigkeit und anderen Features kommen, wie es mal früher war. Dieses Slide, was wir jetzt hier sehen, das ist eigentlich nichts anderes als Screenshot aus Wikipedia, wo wir deutlich sehen können, dass ab ca. 2010 ungefähr, kann man nicht genau sagen, Geschwindigkeit von unserem Rechenpower wird durch ein paar Tricks gemacht und nicht unbedingt durch Moore's Law. Das Problem, was wir heute haben, ist im Grunde genommen, dass wenn wir unsere Software beschleunigen wollen, packen wir zu bestehende Prozessoren eigentlich noch einen oder anderen Core dazu. Das führt dazu, dass die Maschine schneller wird, logischerweise. Mhm. Und dadurch, dass die Maschine schneller wird, auf diese Art und Weise nennen wir das Vertical Scale. So, das Problem ist aber, dass diese Vertical Scale eigentlich einen technologischen Limit hat. Und das sieht man ganz gut auf dem folgenden Slide. Und zwar, das ist eine Testmaschine aus dem Redmond mit 256 Cores auf einer Maschine. Wenn Sie jetzt irgendwo draußen gehen zum Mediamarkt oder zu Aldi, wo man Commodity-Hardware kauft, werden Sie feststellen, dass so eine Maschine eigentlich nicht zu kaufen ist. Und wie Maschinen, die mehr als 4, vielleicht mal 16 Core sind, kosten auch deutlich mehr, als was man normalerweise pro Core bezahlen würde, mit ca. 4 oder vielleicht 8 Cores. Das heißt, wir sind schon längst auf eine Grenze gestoßen, wo es eigentlich nicht mehr möglich ist, mit der Software, so wie wir die heute bauen, einfach vertikal zu skalieren. Mhm. Das bedeutet, wir müssen nach neuen Möglichkeiten suchen. Und übrigens, eine von Gründen, warum es Cloud Computing gibt, nicht nur, aber ein von wichtigen Gründen, ist genau das. Wir müssen jetzt horizontal skalieren können und nicht nur vertikal. Und das ist genau das Problem, das wir versuchen heute in der Softwareentwicklung auf anderen Art und Weise vielleicht mal zu lösen. Distributed Systems Today. Die Software, die ich normalerweise mache, ist immer irgendein distributed System. Deutsch, kurz gesagt, das sind verteilte Systeme. Das sind die Systeme, das sind die wahren Backends, die wahren Middlewares, wo eigentlich Compute Power steckt. Das ist etwas anderes, als nur eine App zu machen. Selbst die App-Entwickler, die sagen immer, okay, ich brauche so ein Backend. Aber eigentlich, wenn die sagen, ich brauche ein Backend, könnte das viel mehr sein, als einfach mal irgendwo Daten abzulegen. Das ist in der Realität gerade mal bei Großunternehmen, aber bei groß- oder mittelgroßen Systemen, das ist immer der Fall. Problem?
Ist zum Beispiel irgendwie Hadoop auch ein Beispiel für solche verteilte Systeme?
Absolut, absolut.
Weil das ja auch basiert ist auf einem verteilten Dateisystem.
Absolut.
Und dann eben skaliert darüber eben parallel zueinander.
Unbedingt, das ist ein sehr gutes Beispiel davon. Es gibt zahlreiche Beispiele, aber letztendlich diese Systeme, die haben einige gemeinsame Eigenschaften. Und wie wir die heute machen, zum Beispiel versuche ich mal so zu erleuchten mit diesem Beispiel. Wie bauen wir solche Systeme heutzutage, beziehungsweise wie haben wir das Ende 90er gemacht? Ende 90er haben wir uns mehr beschäftigt mit sogenannten Client-Server-Modellen. Das heißt, wir haben Anwendungen gebaut, die in dieser Zeit hauptsächlich auf Windows-Desktop-Systemen gelaufen sind und die haben die Daten eigentlich hier in die Datenbank direkt geschrieben. Irgendwann mal hat man festgestellt, naja, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir ein bisschen mehr Code-Reusability hätten und sehr viel von Intellectual Property von Desktop, also Client-Anwendung, in sogenannten Middleware packen. Und okay. Dabei entstand irgendwann mal in der letzten Dekade, Jahr 2000, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen später, so etwas, was wir heute serviceorientierte Architekturen nennen und was heute eigentlich immer noch ein valides und gängiges Szenario ist, um solche, ich sage mal jetzt vorsichtig, Backend-Systeme, obwohl das nicht das richtige Wort ist, um solche Systeme zu bauen. Es geht eigentlich um distributed Systeme. Und heute, durch Cloud Computing, fast jeder App-Developer wird zwangsläufig zum Distributed System Developer, ob er es will oder nicht, weil die Systeme, die Backend irgendwo laufen, die sind meistens verteilt. Und okay. Das bringt mir sicher sehr viele Schwierigkeiten. Nur mal vorzulesen, was hier geht, also nicht nur Client-Server-Modell, das, was Sie hier auf dem Bild sehen, ist eigentlich Three-Tier-Architektur. Eigentlich, die Architektur kann auch multischichtig sein, Multitier. Und wir benutzen verschiedene Sprachen, je nachdem, wenn ich jetzt Microsoft oder Wien bin, ich benutze .NET Framework mit C#. Und ganz klar, objektorientierter Einsatz. Aber viele meiner Kollegen, die Java machen oder C++, das ist auch ein ganz valides, objektorientierter Einsatz mit den gleichen Architektur, die wir hier bei Microsoft umsetzen. Und da gibt es auch ein paar so Zwischenworte wie SOA, RPC, Remote Procedure Calls, das benutzt man heute weniger als zum Beispiel Ende 90er Jahre, das war State of the Art. Windows Communication Foundation, Distributed Com, Corba und so weiter. Das sind alles die Technologien, die heute manche älter und konservativer sind, manche wie WebAPI cooler, neuer, moderner, aber die sind im Einsatz, wenn es darum geht, solche Systeme zu bauen. So, das ist, wie wir die Systeme bauen. Und jetzt stellt sich mal die Frage, was, wenn ein von diesen Systemen an die Grenze stößt? Was machen wir typischerweise? Wir gehen in Aldi, kaufen eine Maschine mit noch ein Mehrcore oder in der Regel zwei oder vier mehr und skalieren nach oben. Das Problem ist, das können wir nicht, mit Commodity-Hardware besonders nicht. Wo immer diese Grenze ist, es ist wichtig zu wissen, die gibt es. Und dieses Problem müssen wir irgendwo anpacken. Und das tun wir heutzutage, indem wir horizontal skalieren. Wie macht man das? Ich werde irgendwo vor den Clients eine Zwischenschicht einschieben, das ist eine Infrastrukturkomponente, die man Network Load Balancer oder kurz NLB nennt. Und diese NLB empfängt alle diese Requests, die von Clients kommen, routet die durch auf einen von mehreren Nodes, zum Beispiel ich würde von einem auf zwei einsteigen, vielleicht drei oder vier, und da wird Code executed, da werden die Requests zur Datenbank gemacht und so weiter. Bei diesem System, eine Sache ist ganz wichtig, bei Actor Programming Model, die Actor Programming Model sehr stark fokussiert, und zwar diese Art Software zu bauen, nennt man Stateless Services. Das bedeutet, diese Services hosten sogenannte Listeners, die empfangen die Requests von Clients und die selbst haben keinen State. Wenn ich einmal in Service bin, ob das ein WCF oder Web-API-Service bin, ich muss dieses State in Service materialisieren. Und heutzutage Standard ist es, diese Materialisierung zu machen von einem anderen Hop, von einem anderen System, das verteilt ist, das ist die Datenbank, und von da query ich die Daten, hole ich die Daten, speichere ich die Daten und so weiter. Das bedeutet, ein Lifecycle von Requests funktioniert so, Client schickt einen Request zum Service, Service wird gestartet, aktiviert über Load Balancer, er materialisiert seine Daten, indem er in die Datenbank geht, führt irgendwelche Code, vielleicht speichert etwas in die Datenbank, gibt einen Response zu Client. Das sind sehr kurzlebige Requests. Die dauern vielleicht mal Sekunde, vielleicht mal ein paar Millisekunden. Aber wichtig ist es, die sind immer stateless. Als nächstes ist es Folgendes wichtig. Die Frage muss man jetzt stellen, wie viele weitere Maschinen, diesen Commodity-Maschinen in horizontal Scale, kann ich in meine Anwendung reintun, damit das alles immer noch skaliert. Und diese Zahl möchte ich nicht verraten. Die kann man auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit bestimmen, aber die ist sehr, sehr klein. Dazu kommen später noch ein paar Slides. Wichtig ist es, dass wenn eine gewisse Anzahl von Maschinen in dieser Architektur bei horizontalen Skalen erreicht wird, dass die Datenbank selbst zu, sagen wir mal, zum Bottleneck oder Flaschenhals wird. Die Datenbank kann nicht skalieren. Wir skalieren heute die Datenbank nur vertikal. Und das ist Fakt. Und das ist wirklich ein technologisches Limit, den viele, gerade großen Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Google, die haben so eine Big-Data-Strategie, die haben das schon längst entdeckt als Problem und das in bestimmten Art und Weisen gelöst. Um dieses Problem anzupacken, gibt es eine sogenannte, eine Approach nennt man Database Partitioning. Ich kann eigentlich die Datenbank einfach mal teilen und dann ein Teil von Request in eine Datenbank durchrouten und der andere Teil von Request in die andere Datenbank durchzurouten. Nur, damit habe ich mir sehr, sehr kurzfristig geholfen. Dadurch schaffe ich ein paar neue Probleme. Damit das funktioniert, in der Regel muss ich diese zwei Datenbanken synchronisieren. Durch die Synchronisierung von Datenbanken verliere ich entweder die Zeit an Performance oder verliere ich etwas, was man eigentlich Consistency nennt. Und dadurch entstehen die Datenbanken und States im System, die man eventually consistent nennt. Und das ist für manche Lösungen kein Problem, aber für die meisten Lösungen ist es ein echtes Problem. Das ist auch langsam. Es ist schneller als die ursprüngliche Variante, aber es ist dennoch langsam. Um mir weiterzuhelfen, dann haben wir gedacht, okay, wir finden etwas, was man Cache nennt. Und diese Caches sind auch wieder mal an Komponenten, die in diesem verteilten System noch mehr Verteilung ins Spiel bringen. Und wenn die das tun, müssen wir erstmal diese Cache irgendwo mit Daten hüllen. Wie macht man das? Das könnte Service machen. Aber in der Regel könnte auch ein anderer Service sein, so ein Walker-Role, die die Daten ins Cache füllt, damit die Services die Daten nicht direkt aus der Datenbank holen müssen, sondern aus dem Cache selbst. Und das ist viel schneller, als zum Beispiel Datenbank-Queries zu machen. Das ist, wie wir heute Software machen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wir haben mit einer ganz einfachen Anforderung angefangen, haben gesagt, wir skalieren in der Middleware horizontal, indem wir mehrere Services einfach mal reinstecken in das System. Das führt zum Problem, dass die Datenbank langsam wird. Die Datenbank können wir durch DB Partitioning lösen. Und wenn das wieder mal zum Problem wird, dann gehen wir mal wieder zu einer sogenannten Distributed Cache-Lösung. Alle diese Systeme, was immer wir tun, haben etwas Gemeinsames und haben ein paar Issues und die habe ich jetzt mal The Problem genannt. Mhm. Wir müssen immer daran denken, wie wir Concurrency lösen. Concurrency ist, wie behandle ich mehrere Requests gleichzeitig. Immer daran denken, dass diese Requests auch sich gegenseitig locken können. Dazu erkläre ich später noch ein bisschen was. Die haben ein Problem Partitioning und die haben das Problem, wie schaffe ich mehr, als ich kann, durch horizontales Skalieren und nicht durch Backen vor mehr Cores oder mehr Prozessoren in eine Vertical-Scale-Variante. Weil genau da sind wir jetzt im Moment unterwegs. Eigentliche Ziel, so lernt man schön in der Schule oder an der Uni besser gesagt, wenn ich mehrere Nodes, also mehrere Maschinen in das System dazu gebe, erwarte ich, dass meine Performance steigt. In einem idealen Fall wäre das einfach mal eine Performance, die linear zur Anzahl von Nodes sich verhält.
Okay. Ist jetzt wahrscheinlich nicht wirklich der Fall in der Realität.
Du hast es richtig getroffen. Und genau das möchten wir jetzt mal erklären und ein bisschen genauer angehen. Also diese lila Linie, das ist das, was eigentlich in der Theorie mathematisch gesehen sollte diese lineare Linie sein, die wir wahrscheinlich irgendwie schaffen. Mhm. Und das zeige ich mal später, dass das auch in der Realität auch wirklich der Fall sein kann, wenn wir anders programmieren, zum Beispiel mit Hector Programming Model. Okay. Dazu komme ich aber gleich noch. So, wichtig ist es aber Folgendes, intern bei Microsoft vor einigen Jahren wurden ein paar Tests gemacht mit verschiedenen Star-Systemen, unter anderem SharePoint, unter anderem damalige App Fabric Workload Engine und so weiter. Und dann hat man festgestellt, dass mit mehr Nodes in traditional Multitier- oder Tritier-Anwendungen wir eigentlich nicht mehr als ca. 3 bis 5, vielleicht 6 Nodes schaffen. Wenn dann der Fall passiert, dass unser System mit mehr Rechner in horizontalen Scale eigentlich kontraproduktiv und zwar langsamer wird, Performance geht dann nach unten. Und das ist wirklich das Problem, weil die meisten Systeme, die ich persönlich kenne, die laufen eigentlich auf 2 bis 4 Maschinen. Ich habe selten Systeme gesehen, vor ein paar Wochen mit 40 Maschinen. Aber die laufen anders. okay. in der Tat anders. Und diese ganze Geschichte, wie wir in Software Engineering, Software heute in Backend oder besser gesagt Middleware bauen, kann eigentlich in dieser Welt nicht funktionieren.
Das heißt, was wir jetzt bisher gesehen haben, wo du jetzt die Evolution der Probleme da durchgegangen bist, funktioniert vertikale Skalierbarkeit nicht mehr und horizontale Skalierbarkeit funktioniert nur bis zu einem bestimmten Limit.
Das ist genau das Problem.
Und da kommt dann das Actor Programming Model dann perfekt rein.
Ja, es kommt ganz perfekt rein. Also okay. Muss man sich jetzt vorstellen, wenn wir jetzt mal blicken, so letzte 15 Jahre, vielleicht mal 20, so irgendwo Mitte 90er, wo Visual Basic sehr, sehr, sehr attraktiv war. Da haben sehr viele Entwickler sehr tolle Lösungen gebaut und irgendwann mal haben die festgestellt, naja, diese Lösungen könnten auch ein bisschen schneller sein. Was haben die getan? Die haben sich schnelleren Rechner gekauft. Aber irgendwann mal, diese schnelleren Rechner könnten gar nicht so schnell sein, sondern hat man auch mehrere Prozessoren im Rechner drin gehabt. Und das führte dazu, dass die Leute dürften feststellen, dass die Anwendungen, die sie gebraucht haben, gar nicht schneller wurden. Weil eigentlich diese Framework, was die damals benutzt haben in Visual Basic, ein Single-Threaded Framework war. Das heißt, selbst wenn die neue Technologie kommt, die mir mehrere Prozessoren gibt, hat nicht dazu geführt unbedingt, dass das System schneller wird. Und dann kam man auf die Idee, okay, lass uns mal .NET Framework bauen, nicht nur von 32-Bit auf 64-Bit zu springen, sondern auch die Möglichkeiten zu geben, wie zum Beispiel Task Parallel Library, TPL, so Multithreaded zu programmieren auf einfachere Art und Weise. Das war dieser Jump von diesem Single-Threaded und so weiter. Jetzt haben wir das auch ausgeschöpft und jetzt brauchen wir eine neue Lösung. Wir müssen wirklich einen nächsten Schritt weitermachen. So, und das jetzt zu tun, blickt man ein bisschen so in die Theorie tiefer rein. Und was sehr bekannt ist, ist horizontal Scale. Das ist sogenannte X-Scale. Es gibt in der Theorie einen Begriff, das nennt man so Scale Cube. Und dieses Q-Cube definiert Skalierbarkeit, was uns heute zumindest theoretisch bekannt ist, in drei verschiedene Dimensionen. Erste ist horizontal Scale, das ist, was ich jetzt eben erklärt habe, wie wir heute Software wirklich machen, brauchen wir nicht nochmal zu vertiefen. Y-Scale ist sehr interessant, weil das geht um eigentliche Functional Scale. Ich werde jetzt die Features von meinen Services nehmen und die dediziert in bestimmte Dedicated Services deployen. Zum Beispiel Bestellservice läuft in diesen Service, ein Kundenverwaltungsservice läuft in diesen Service, Payment Service läuft in diesen Service. Wenn ich die Funktionalitäten in die Services verpacke, aus verschiedensten Gründen, kann ich auch skalieren. Und diese Y-Dimension Skalierbarkeit in Feature, Functional Scale, nennt man anders Microservices, was heute eigentlich sehr, sehr populär ist. Und ein Produkt wie Service Fabric, um dem es auch heute geht, und Actor Programming Model ist genau die Plattform, die auch Skalierbarkeit in diese Richtung ermöglicht. Also Microservices Einsatz. Und last but not least, Z-Scale ist Data Partitioning, habe ich ja auch schon mal erklärt. Was wir bis jetzt gesehen haben, war die kurze Geschichte der Zeit. Wie haben wir Software gebaut? Warum haben wir die so gebaut? Was hat sich getan inzwischen? Wie bauen wir Software heute und wo sind die Probleme von heutiger Software? Und eigentlich, nachdem, wenn man das alles zusammenfasst, was wir jetzt erzählt und erklärt haben, haben wir ein Ziel. Und dieses Ziel ist eigentlich, die verteilten Systeme einfacher bauen zu können, weil das ist wirklich kompliziert. Und wir möchten erreichen jetzt nicht nur diese Partitioning in der Datenbank oder wir möchten nicht nur Skalierbarkeit NLB machen oder vielleicht Microservices und so weiter. Ich möchte gerne ein Tooling haben, mit dem ich alle diese drei Dimensionen von Scale Cube konfigurierbar mache. Ich mache meine Software in der Regel wie gehabt und sage meinen Host und meinen Framework, bitte, du sollst so partitionieren, du sollst so die Features verteilen und du sollst so skalieren. Das ist eigentlich Ihr Ziel. Das hört sich wie Science Fiction an, aber das ist genau das, was Actor Programming Model in Kombination mit Service Fabric als Ziel hat. Im Endeffekt hat das als Konsequenz, dass wir Entwickler einsetzen können an die Lösungen von solchen verteilten Systemen, die nicht unbedingt High-Level-Skill für die Entwicklung von verteilten Systemen haben. Und das ist das eigentliche Ziel davon. Oder dadurch, wenn ich das kann, dann habe ich auch die Möglichkeit, die Entwicklungskosten zu senken, weil ich schneller zum Ziel komme. Und last but not least, ich habe durch diese konfigurierbare und automatisierbare Umgebung die Möglichkeit, auch Operational Costs zu senken. Und das Schönste, was ich persönlich finde, ist, ich kann Software einmal machen. Und diese Software kann bei mir on-prem in meinen eigenen Keller laufen. Das, was ich heute zeigen werde, läuft auf meiner Surface, ein gesamter Cluster von Service Fabric. Aber ich könnte diesen Cluster nehmen und in Cloud deployen. In diesem Fall selbstverständlich Microsoft Azure, aber es ist auch möglich, auf einer AWS-virtuellen Maschine zu packen. Also das heißt, das, was wir heute in Azure als Compute kennen, diese sogenannten Worker und Webroles, werden sukzessive durch diese Service Fabric nächsten Evolutionsschritt sukzessive, jetzt nicht, sage ich vorsichtig, nicht abgelöst, aber es gibt eine Möglichkeit, wie man die leicht anders machen kann, damit wir viel mehr erreichen können. Weil heute ist es schon ein bisschen so painful, dass das, was ich baue, also Worker Role, es ist nicht 100% kompatibel in Azure und on-prem. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, wie ich konfiguriere, wie ich deploy und so weiter. Mit dieser neuen Plattform, die ich jetzt gerade vorstellen werde, geht das viel, viel einfacher. Service Fabric, und da ist das Wort schon mal zumindest offiziell gefallen. Es geht um mein neues Microsoft.
Ich glaube, das kam irgendwie in der Bild raus.
Das kam in Bild. Es ist zum erst jetzt erstmal in Preview. Also man kann sich das downloaden später. Am Ende von dieser Präsentation gibt es ein paar Downloads und URLs, wo man das jetzt finden kann, wie man selbst da mit Live-Coding anfangen kann. Auf jeden Fall, Service Fabric ist etwas für uns draußen Neues. Aber dieses Service intern bei Microsoft ist überhaupt nicht neu. Viele prominente Produkte von Microsoft, zum Beispiel Azure SQL Server, zum Beispiel ehemalige Link Server, heute Service Skype for Business Server, würde ich mal so bezeichnen. Diese Produkte laufen schon auf Service Fabric. Und die bedienen sich diese Feature, von dem wir heute sprechen werden. Das heißt, Microsoft hat schon intern das eingesetzt, was die versuchen jetzt uns, unserer breiten Bevölkerungsmasse zur Verfügung zu stellen, dass wir auch selbst auf diese Art und Weise Software bauen können. Bevor ich jetzt weitergehe, im Service Fabric Einsatz, eine Sache ist sehr wichtig. Und zwar auf diesem Slide sehen Sie Folgendes. Wir sehen, dass die Data eigentlich im Services drinnen gehostet werden. Das ist das, was wir bis jetzt in Software Engineering auf diese Art und Weise noch nicht wirklich hatten. Wir erinnern uns zurück, ein paar Slides zurück. Wir haben immer Systeme so gebaut, dass wir die Requests, die reinkommen ins System, das sind die Services, die stateless sind und State materialisieren kann immer durch die Datenbank, die woanders lief. Jetzt ist es ganz anders. Wir möchten nicht mehr diese Unmenge von Daten von links nach rechts verschieben. Da gibt es schon, in entstehen so eine neue Theorie, das nennt man Data Gravity. Wir möchten damit keine Probleme haben, weil wir da sehr viel an Performance verlieren, sondern wir haben einfach gesagt, nein, ich brauche keine Datenbank. Ich möchte Services bauen, die nicht mehr stateless sind, wie wir die bis heute in der Regel können, sondern wir bauen stateful Services. Und wenn ich einen Service deploye, da drinnen in diese Deployment Unit, hoste ich gleichzeitig mein Code und meine Daten. Damit möchte ich nicht Verwirrung stiften. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir keine Datenbanken mehr brauchen. Das ist nicht wahr, aber durch diese Systeme haben wir die Möglichkeit, auf die Caches zu verzichten und in der Datenbank nur die Daten zu verwenden, die wir in der Regel fürs Reporting-Zwecken brauchen, die wir konsumieren und nicht diese Runtime-Daten, wie man normalerweise in Three-Tier-Architekturen, die wir eben erklärt haben, immer so macht.
Ja, danke, Damir. Das heißt, also jetzt in diesem ersten Teil sind wir erstmal so eine Evolution von allen möglichen Programmiermodellen oder nicht Programmiermodellen, sondern Architekturen.
Das ist richtig, dann Architekturen, ne? Und Programmiermodelle, das haben wir alles angefasst, ja.
Und sind dann da durch alle möglichen Schmerzpunkte erstmal gegangen. Erstmal angefangen mit vertikale Skalierbarkeit. Natürlich funktioniert das nicht mehr, weil seit 2010, wie du ja schon gemeint hast, ist Moore's Law jetzt nicht
plus
mehr wirklich
minus, ja.
Genau, nicht mehr ganz valide. Dann sind wir zur horizontalen Skalierbarkeit gegangen. Und dann weitergeführt mit Datenbanken, das Partitionieren. Aber dann bei Partitionierungen gibt es ja dann auch irgendwelche Performance-Probleme oder solche Bottlenecks.
Richtig.
Und dementsprechend dann auch noch Cache dann eingeführt.
Und
genau. Dafür gibt es dann, und da sehen wir ja natürlich, okay, verteilte Systeme sind eigentlich also wirklich sehr wichtig und müssen oder sollten dann auch sehr schnell eingesetzt werden, weil letztendlich wollt ihr ja als Entwickler ja auch eure Systeme schön skalieren, wenn ihr da eure Millionen von User da habt. Und das Problem hierbei ist ja natürlich, verteilte Systeme können sehr schnell sehr komplex werden. Und das möchte man oder möchten wir dann so einfach wie möglich halten. Und dementsprechend gibt es dafür auch so einen Dienst wie Azure Service Fabric.
Absolut.
Den man dann sehr gut nutzen kann, um sowohl für On-Premise wie auch für die Cloud. Und da ist es egal, ob das jetzt, also wir natürlich möchten das lieber auf Microsoft Azure haben, aber da hat man dann auch die Flexibilität zu anderen Cloud-Providern.
Das ist genau der Punkt, weil dieses Produkt ist jetzt, hat fokussiert nicht unbedingt so eine vertikalisierte Branche, so zum Beispiel für Finanzen oder für Logistik und so weiter. Das ist einfach mal so eine horizontale Lösung. Und ich persönlich finde es sehr spannend, dass wir jetzt in gerade mal jetzt im Moment die Lösungen, die wir auf Basis von diesem Framework bauen, die sind so quer durch verschiedene Branchen zerstreut. Zum Beispiel, ich finde es sehr, sehr lustig und spannend, dass wir sehr viel mit Gaming-Companies heute zu tun haben, die eigentlich gar nicht ihre Lösungen auf Microsoft-Technologien bauen. Die haben viele davon, die jetzt skalieren wollen, zum Beispiel von 100.000 User auf 15 Millionen, möchte ich jetzt den Namen von der Company nicht sagen, stellen fest, dass wirklich dann diese sogenannten Backends, die sie bis jetzt eingesetzt haben, eigentlich keine Lösung sind. Die sind schon jetzt an der Grenze, wenn ich jetzt bei 100.000 User bin und schon weiß, dass ich auf der Grenze bin, wie kann ich 15 Millionen schaffen? Und mit solchen Einsätzen wie Hector Programming Model und Service Fabric Hosting Plattform zeige ich jetzt auch gleich im nächsten Video, wie wir solche Systeme relativ einfach bauen können. Ich bin mit einfach sehr vorsichtig, wenn es um verteilte Systeme geht. Es ist nie etwas einfach, es ist nie, wirklich nie einfach. Aber es ist deutlich einfacher als das, was wir bis jetzt können.